Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter einen einzigen Vers stellen, und zwar 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 9. Ich lese aber um des Zusammenhangs willen den ganzen Abschnitt 2. Timotheus Kapitel 2 ab Vers 1 bis Vers 13. Aber der Vers für heute Morgen ist dann Vers 9. Wir hören das Wort Gottes. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskreis, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit die zweite Schriftlesung. Wie gesagt, es soll heute gehen um Kapitel 2, Vers 9. Ich bringe Ihnen dieses Wort Gottes, das mich selbst vor einigen Wochen unversehens traf. Ich war in der Vorbereitung für etwas ganz anderes und da stieß ich auf diesen Vers und er ließ mich seitdem nicht mehr los. Gerade zu einer Zeit des Jahres, in der wir ohnehin zurückblicken und dann auch nach vorne blicken, ist es hilfreich und auch heilsam, diese Botschaft zu hören: Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Oder in der Schlachterübersetzung ist es wiedergegeben mit: Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Der Mann, der dieses schreibt, er blickt ebenfalls zurück. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der zweite Timotheusbrief Der letzte Brief, den der Apostel Paulus schrieb. Und Paulus zieht hier Bilanz. Bilanz ziehen, das macht man nicht täglich. Aber bei einem Lebensabschnitt oder auch bei einem Jahresabschnitt kommt das vor. Am Ende eines Jahres pflegt man in Geschäften oder in Betrieben Inventur zu machen. Auch Paulus macht hier, wenn man so will, Inventur. Aber die Inventur, die Paulus in diesem Brief macht, ist nicht so sehr ein Rechenschaftsbericht über sein ganzes Leben. Und schon gar nicht ist das, was wir hier lesen, eine Art Lebensbiografie. Eher schon ist es ein Bericht des Paulus über seinen Dienst im Reich Gottes. Der Apostel fasst dieses in der Aussage zusammen, die wir lesen in 2. Timotheus Kapitel 4 in den Versen 7 und 8. Ich lese noch einmal diese Worte, die wir vorhin in der ersten Schriftlesung hörten. Dort schreibt der Apostel: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Eine gewaltige Aussage. Aber sehen Sie, es ist eine Aussage, die kann man nicht machen, wenn man noch am Anfang seines Dienstes steht und noch keine Ahnung hat, was an Zerreißproben auf einen zukommt. Man kann eine solche Feststellung meines Erachtens auch nicht treffen, wenn man mitten im Dienst steht, also noch in den Auseinandersetzungen und Konflikten, die da so auf einen einstürmen. Aber wie gesagt, Paulus schreibt diese Worte gegen Ende seines Lebens. Er sitzt gefangen im Kerker in Rom. Seine erste Gerichtsverhandlung hatte er bereits hinter sich. Er erwartete die zweite. Vermutlich wird es die letzte sein, in dem dann das Todesurteil gefällt wird. Aber die Blickrichtung des Apostels ist nicht auf das auf ihn zukommende Todesurteil. Vielmehr schaut er auf Folgendes, Kapitel 4, Vers 18. Der Herr, heißt es hier, wird mich von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus sieht hier also nicht seinen Märtyrertod vor Augen, sondern es ist das himmlische Reich, in das der Herr ihn, wie er es hier formuliert, hineinretten wird. Und von diesem Boden aus schreibt er diesen Brief. Der Apostel thematisiert hier nicht das Ende seiner oder einer Dienstreise. Vielmehr legt er bei seinem Rückblick auf Aspekte Wert, die Timotheus für seinen eigenen Dienst nützlich sind. Es ist also ein seelsorgerlich-pastorales Schreiben an einen jungen Mitarbeiter, und insofern ist der Ausdruck Pastoralbrief, also Hirtenbrief, sehr treffend für diesen Brief. Wir können hier bei dem zweiten Timotheusbrief an einen Staffellauf denken. Nicht jemand läuft eine Strecke und dann übergibt er den Stab dem nächsten Läufer und so weiter bis zum Ziel. Und so ähnlich verhält es sich auch hier. Paulus überträgt seinen Dienst der Verkündigung des Evangeliums an Timotheus. Und was diese Übertragung inhaltlich heißt, das fasst er zusammen in 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 und 2, wo er sagt: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Bitte achten wir einmal auf den nachdrücklichen Ernst, mit dem Paulus hier diesen Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen, einleitet. Ich bezeuge dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Es ist keine Spielerei, Timotheus, das Wort Gottes zu verkündigen, sondern der Auftrag dazu gilt vorbehaltlos. Also egal, ob den Hörern es gerade zu passen scheint oder eher nicht. Und inhaltlich heißt das: überführe, ermahne oder ermutige und auch tadle mit und durch das Wort. Und von diesem Auftrag der Verkündigung des Wortes Gottes her, den Timotheus jetzt übernehmen soll, ist es dann keineswegs verwunderlich, dass ein Großteil dieses Briefes über das Wort Gottes handelt. Wir lasen vorhin Kapitel 3. Dort werden wir über die Inspiration der ganzen Heiligen Schrift unmissverständlich unterwiesen. Und Paulus weist hier auch auf die Nützlichkeit für die Gemeinde hin. In der Verkündigung diesen Schriften, aus diesen Schriften. Oder achten wir auch auf die Aufforderung in Kapitel 2, Vers 15, die Aufforderung, das Wort der Wahrheit recht zu teilen. Nicht? Möglicherweise hat Paulus hier, als er das schreibt, so einen Laib Brot vor Augen, von dem die Eltern jedem der Kinder so viel abschneiden, wie sie es benötigen, also wie es ihrer jeweiligen Futterration entspricht. Die Jüngeren bekommen weniger, während dann diejenigen, die in der Teenagerzeit sind, mehr brauchen. Und in allen diesen Aufforderungen, Anweisungen, Geboten, die einmünden in den unerbittlichen Befehl, das Wort Gottes zu gelegener und ungelegener Zeit zu verkündigen, lesen wir dann auch diese indikativische Aussage. Es ist kein Befehl. Es ist eine Feststellung. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es ist nicht gekettet. Und so lautet das Thema für die Wortverkündigung heute Morgen: Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und wir wollen heute auf zwei Punkte achten. Erstens, das Wort Gottes bringt seinen Dienern schmerzliche Widrigkeiten. Das ist Vers 9a. Das Wort Gottes bringt seinen Dienern schmerzliche Widrigkeiten. Zweitens, das Wort Gottes triumphiert über jede Widrigkeit. Vers 9b. Erstens also, das Wort Gottes bringt seinen Dienern schmerzliche Widrigkeiten. Paulus, er schreibt diesen Brief an Timotheus, mein geliebtes Kind. So beginnt der Brief und so schreibt er es noch einmal in Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind. Und wenn er hier von Kind spricht, dann ist das natürlich geistlich zu verstehen. Aber es veranschaulicht, was in diesem Brief geschieht. Stellen wir uns die Situation vor, dass etwa ein Vater seine Firma oder seinen landwirtschaftlichen Betrieb seinem Sohn übergibt. Er hat ihm inzwischen einiges beigebracht. Er hat ihn eingearbeitet. Aber wenn dann der Tag der Übergabe kommt, ja, dann wird er vermutlich seinen Sohn ermutigen. Er wird ihm auf die Schulter klopfen und sagen, du schaffst das schon, alles halb so wild. Aber wenn man mit solchen Erwartungen diesen Brief liest, dann stellt man nur allzu schnell fest, dass der Grundtenor dieses zweiten Timotheusbriefes ein anderer ist. Er ist insgesamt wesentlich ernster. Zunächst erinnert Paulus den Timotheus daran, wie er bereits als kleines Kind das Wort Gottes hörte. Timotheus, weißt du noch, oder vielleicht weißt du es gar nicht, du saßest damals auf dem Schoß deiner Großmutter Louise, deiner Mutter Eunike. Sie erzählten dir die biblischen Begebenheiten. Und darin vermittelten sie dir einen ungeheuchelten Glauben. Damit beginnt der Dienst des Timotheus. Ihr Lieben, was haben Mütter, Eltern, Großeltern für die Vermittlung des Wortes Gottes für eine wichtige Aufgabe? Und dann ermahnt der Apostel seinen jungen Mitarbeiter, die Gnadengabe, die in ihm ist, anzufachen. Sie also nicht zu ersticken, nicht zu löschen. Denn, das ist die Begründung, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Er hat uns nicht einen Geist der Feigheit oder der Resignation gegeben, sondern er hat uns einen Geist gegeben der Kraft, der Liebe und der Zucht. So schreibt er es hier in Vers 7. Aber das heißt keineswegs, dass Diener Gottes irgendwie abheben können, sozusagen über allen Schwierigkeiten stehen. Nein, gleich im Anschluss daran folgt die Aufforderung, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Leide. Entsprechende Aufforderungen und Aussagen durchziehen den gesamten Brief. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Kapitel 2, Vers 3. Oder dann Kapitel 3, Vers 12. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Immer wieder vernimmt Timotheus dies eine. Weiche den Spannungen nicht aus. Schrecke nicht davor zurück, vor den Widerständen, vor den Leiden, die im Zusammenhang mit deinem Dienst für Gott auftreten werden. Laufe nicht weg vor den Umständen, die aufgrund deiner Berufung auf dich zukommen werden. Das ist der Ton dieses Briefes. Und wenn das heute ein Psychologe oder vielleicht auch ein Personalchefberater hören würde, der würde dem Paulus bescheinigen, Paulus, was du da schreibst, das ist psychologisch höchst ungeschickt. Ist völlig daneben. Du solltest deine positive Stimmung verbreiten. Du musst motivierend arbeiten. Aber das tut Paulus nicht. Jedenfalls nicht so vordergründig, wie wir das gerne heute haben. Er hat es auch nicht nötig. Hohle, glitzernde, aber gehaltlose Parolen auszugeben. Er weiß, was es heißt, Gott zu dienen. Und er weiß auch, dass das irdische Leben, dass der irdische Dienst in der Ewigkeit Gottes eingebettet ist. Darum, Timotheus, besteht auch gar kein Grund, dich an das Irdische hier zu klammern. Es gibt keinen Grund, dir über das Irdische, über das Sichtbare auch irgendwelche Illusionen zu machen, über die Menschen hier. Der Apostel spricht hier ganz offen, ganz selbstverständlich von den Widrigkeiten, die ihm selbst begegnen. Das sind zunächst einmal die Enttäuschungen von Seiten der Christen, der ganzer Gemeinden, ganzer Gegenden von Gemeinden. In Kapitel 1, Vers 15 schreibt er, und das muss man sich wirklich mal in sich reinsinken lassen, da schreibt er: Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Steht nicht da, dass die dortigen Gemeinden, wie zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus, sich vom Evangelium abgewandt hat. Aber die dortigen Christen hatten sich von Paulus abgewandt. Sie wollten mit Paulus nichts mehr zu tun haben. Der befand sich in Rom, im Kerker. Die Anklage gegen ihn lautete auf Staatsverbrechen. Und da war es ratsam, so zu tun, als kenne man ihn nicht. Und wenn man dann befragt werden sollte, allenfalls zu sagen, ja, ich habe mal flüchtig was mit ihm zu tun gehabt, aber wirklich nur ganz flüchtig. Gegen Ende seines Briefes erwähnt Paulus es noch einmal, Kapitel 4, Vers 16. Er schreibt: Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Einmal angenommen, man würde so mit uns umgehen, es würde bei uns normalerweise Missmut auslösen. Und wenn nicht gar Erbitterung. Ist das nun der Dank für all die Opfer, die ich gebracht habe, dass ihr mich jetzt im Stich lasst? Aber wie fährt Paulus weiter fort? Kapitel 4, Vers 16. Es werde ihnen nicht angerechnet. Ungemach von Christen. Aber sehen Sie, das sind nur die Enttäuschungen, die er von Christen einstecken musste. Dazu kam das, was ihm die Nichtchristen zufügten. In Kapitel 3, Vers 11 erinnert Paulus den Timotheus an die Verfolgungen, an die Leiden. Er schreibt hier, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Und diese Orte, das ist die Heimat des Timotheus. Da kommt Timotheus her. Weißt du, Timotheus, weißt du noch damals, als wir anfingen, miteinander zu arbeiten, schon damals waren es Verfolgungen, damals von Seiten der Juden. Und dann kamen immer und immer und immer wieder Verfolgungen, Nachstellungen. In Philippi, Ephesus und so weiter und so weiter. Wenn Paulus seinen Dienst generell beschreibt, dann schreibt er: Ich bin eingesetzt als Verkündiger, Apostel und Lehrer für die Heiden. Kapitel 1, Vers 11. Und aus diesem Grund, Vers 12, erleide ich dies. Aus diesem Grund. Dann heißt es weiter: Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Was für ein Wort. Bei Paulus sah es nun mit dem Leiden konkret so aus, dass er in Rom, im Kerker, wie ein Verbrecher, wie ein Übeltäter in Ketten lag. Das Wort, das hier im Griechischen für Übeltäter steht, ist dasselbe Wort, das einst die Ankläger und die Verleumder im Blick auf Jesus Christus verwendet hatten. Wir finden dasselbe Wort in Lukas Kapitel 23, Vers 32. Und in dieser Bezeichnung Übeltäter, da ist die Anklage enthalten: Paulus, du bist ein Staatsverbrecher. Du bist ein Revolutionär. Du bist ein Hochverräter. Deswegen wurde er ja nach Rom deportiert. Und nun lag Paulus da in dunklen Verließen, gebunden, gekettet. Möglicherweise war er sogar an einen römischen Soldaten angekettet. Das kam vor. Niemand von uns möchte an seinen besten oder engsten Freund angekettet sein, Tag und Nacht. Man kann dann absolut nichts machen, ohne den, an den man gefesselt ist. Wie viel weniger ist es wünschenswert, an einen römischen Soldaten gefesselt zu sein und in jeder Hinsicht von dessen Wohlwollen abhängig zu sein. Aber genau das war die Situation des Paulus im Dienst für Christus, in dessen Dienst ich stehe, also im Dienst des Evangeliums, und ich Leiden erdulde, sogar Ketten, wie ein Übeltäter, wie ein Schwerverbrecher. Das klingt alles andere als ermutigend, oder? Wer will so etwas schon hören, wenn er die Staffel empfängt? Und so muss es auch dem Timotheus vorgekommen sein, einem Mann, von dem wir ja nicht den Eindruck bekommen, dass er nun besonders forsch auftrat und besonders mutig war. Wie ein Schwerverbrecher, Timotheus, leide ich. Aber dann lesen wir weiter, und damit komme ich zum zweiten Punkt. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden, ist nicht gekettet. Ein zweiter Punkt: das Wort Gottes, es triumphiert gegen jede Widrigkeit. Bitte achten wir darauf, dass dieser Teil des Satzes mit einem Aber beginnt. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und auf diese Weise zieht der Apostel eine Grenzlinie. Er unterscheidet damit zwei Bereiche. Der Diener des Wortes Gottes ist gebunden. Er ist ins Abseits gestellt. Aber das heißt nicht, dass damit auch die Botschaft untergeht. Und schreibt Paulus allerdings selbst einmal im Römerbrief: Wie sollen sie denn hören ohne einen Verkündiger? Also die Verkündigung des Wortes Gottes hängt zusammen mit dem Verkündiger. Das geht nicht, das eine ohne das andere. Warum aber hier diese Grenzziehung? Nun, natürlich benötigt das Wort Gottes Träger, die das Wort in diese Welt hineintragen. Aber was Paulus hier zum Ausdruck bringt, das ist etwas anderes. Er sagt damit: Ich bin nicht unersetzlich. Wenn Sie mich binden, dann binden Sie nicht die Botschaft. Ich bitte Sie einmal darauf zu achten, was unmittelbar in dem Vers vorher, in Vers 8 steht. Dort heißt es: Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Also bevor der Apostel erwähnt, dass er wie ein Übeltäter, wie ein Schwerverbrecher in Ketten liegt, jedoch das Wort Gottes nicht gebunden ist, ruft er dem Timotheus ein Ereignis in Erinnerung. Halte im Gedächtnis, was? Jesus Christus ist auferstanden. Es ist wie wenn der Heilige Geist auch uns damit auf etwas aufmerksam machen möchte. Timotheus, denke an deinen Herrn, denke an deinen Heiland. Bei ihm verhielt es sich doch genauso, als er gekreuzigt wurde und dann dürstend starb und bestattet wurde. Da schien alles vorbei zu sein. Alles schien das eine zu verkünden: Jesus Christus ist total gescheitert. Vom Kreuz wurde er ins Grab gelegt. Und alles geschah mit viel Weinen und mit viel Klagen. Und um den Todesgeruch noch ein wenig zu überdecken, tat man Gewürze drauf. Aber das war es dann auch, oder? Nein. Der Tod war bei unserem Herrn nicht das Letzte. Schon 3 Tage später sah die Lage völlig anders aus. Timotheus, vergiss in deinem Dienst niemals die Auferstehung Christi aus den Toten. Halte das im Gedächtnis. Es geht dem Apostel hier also nicht nur darum, dass die Auferstehung das Zentrum des Evangeliums ist. Das ist es auch. Sondern er will ihn hier in diesem Zusammenhang dazu ermutigen. Timotheus, vergiss das nicht. Gottes Wort ist genauso wenig gebunden, wie Christus durch den Tod gehalten werden konnte. Denken wir an die Zeit, als der Prophet Jeremia das Wort Gottes verkündigte. Es waren die Jahre unmittelbar vor dem Untergang des Volkes Gottes und der Verschleppung in die babylonische Gefangenschaft. Niemand wollte mehr zuhören. Niemand. Jeremia rief hinein in taube Ohren: O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Jeremia 22. Niemand, niemand kümmerte sich darum. Schon gar nicht die Leute aus dem Königshaus. Als die Hofleute dann doch etwas irritiert waren, da machten sie den König Joachim darauf aufmerksam, dass der Prophet Jeremia das Wort Gottes da draußen verkündigte. Na gut, sie brachten ihm die Schriftrolle. Es war gerade Winter. Der König saß am Kaminfeuer. Er wärmte sich dort. Er ließ sich die Rolle vorlesen. Und immer wenn er eine Kolumne angehört hatte, nahm er ein Messer, schnitt es ab und warf es ins Feuer. Ende. Aus, vorbei, oder? Was tat Jeremia? Er beauftragte Baruch, seinen Schreiber, das ihm von Gott geoffenbarte, erneut, noch einmal aufzuschreiben. Und das ist bis zum heutigen Tag erhalten. Wir lesen es bis zum heutigen Tag. Aber wer kann sich noch an den König Joachim erinnern, oder? Nach der babylonischen Gefangenschaft, da kehrten nur verhältnismäßig wenige der Juden nach Jerusalem und Umgebung zurück. Und als sie dort ankamen und alles sahen, was da so war, da waren sie total entmutigt. Jerusalem, das war ein einziger Trümmerhaufen. Aber gut. Sie waren ja angekommen und dann fassten sie den Entschluss, das Haus Gottes zu bauen. Aber die Schwierigkeiten erschienen ihnen schon bald sehr, sehr groß, viel zu groß. Und als dann die ersten Anfeindungen kamen und die Intrigen aufbrachen, wir lesen davon in Esra Kapitel 4, da war das für das Volk Gottes ein gutes Argument zu sagen: Ach, lass uns aufhören. Wir bauen lieber an unseren eigenen Häusern. Doch Gott sandte 2 Propheten, Haggai und Zacharja, Und diese beiden Männer riefen das Volk Gottes auf, endlich, endlich in ihrem Leben die richtigen Prioritäten zu setzen. Fangt wieder an und baut das Haus Gottes. Der eine von ihnen, Haggai, verkündete: Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, daran erinnert Haggai hier. Und mein Geist, sie bestehen weiterhin in eurer Mitte. Egal, was die äußeren Umstände sind. Und Zacharja, der andere Prophet, stimmt in diese Botschaft ein und verheißt: Das ist das Wort des Herrn. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Gottes geistgewirktes Wort, das bleibt bestehen. Es ist nicht gebunden. Und so war es dann auch im Neuen Testament. Dass das Wort Gottes nicht gebunden werden kann, das ist eine Einsicht, die Paulus im Lauf seines Lebens gelernt hatte und wie er die gelernt hatte. Am Anfang hatte er sie nicht, aber sie wurde ihm zur Gewissheit, so dass sie seinen Blick machtvoll emporrichtete über alles Trübe, über alles Dunkle hinaus, was ihn fertig zu machen drohte. Einst verfolgte Saulus die Christen. Zum ersten Mal lesen wir von Saulus bei der Steinigung des Stephanus. Voller Hass und Wut hatte der Hohe Rat den Stephanus aus dem Gerichtssaal gezerrt. Man umzingelte ihn und dann fielen die Steinbrocken auf Stephanus. Er hatte im Sanhedrin das Wort Gottes verkündet. Und nun kniete er da inmitten einer aufgepeitschten Menschenmasse und betete: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und es heißt, Saul stand dabei. Aber das kümmerte ihn nicht. Nein. Im Gegenteil. Nachdem Stephanus fertig war, da ließ er dann, das heißt dann, Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Er drang überall in die Häuser ein. Er schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Später bekennt er selbst einmal: Und wenn sie, die Christen, getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und welchen Effekt hatten alle diese Verfolgungen? Das Wort Gottes verbreitete sich weiter. Die Christen, sie wurden zerstreut und sie trugen das Wort Gottes weiter. Ja, Christen wurden gefangen genommen. Sie wurden ermordet. Aber das Wort Gottes, es lief weiter. Doch das alles erregte den Hass eines Saulus nur noch mehr. Er ließ sich Genehmigungen geben, um bis nach Damaskus zu gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und was dort geschah, ist bekannt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gott nahm ausgerechnet diesen Mann, der sich wie kein zweiter für die Ausrottung des Evangeliums eingesetzt hatte, um das Wort Gottes weit weg über die Grenzen Israels hinauszutragen. Und jetzt, als Paulus diesen zweiten Timotheusbrief schrieb, da lag er selbst im Gefängnis, angekettet. Angekettet wie ein gefährliches Tier, mitten im Dreck, zwischen Läusen und Flöhen. Vermutlich raschelten da auch im Stroh noch Ratten umher. Und trotzdem kann er jetzt triumphierend ausrufen, denn das hatte er inzwischen erfasst. Das Wort Gottes, es lässt sich nicht aufhalten, es ist nicht gebunden. Er spricht davon, dass aufgrund seines Prozesses das Evangelium am römischen Hof verkündet werden konnte. Ich lese nochmal Vers 16 und 17 von Kapitel 4. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Es heißt dann weiter, und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Rachen des Löwen. So bezeichnet er die römische Prozessführung. Aber wie auch immer, weder Gericht noch die Zelle, in der Paulus sich befand, bedeuteten, dass er verzichtete darauf, das Evangelium zu verkündigen. Keiner ging aus seiner Zelle, der nicht das Evangelium gehört hatte. Aber nicht nur daran denkt er, wenn er hier schreibt, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Er hat auch seine Mitarbeiter vor Augen, die inzwischen unterwegs sind. Natürlich Timotheus als erster, an den dieser Brief gerichtet ist. Aber er ist nicht der Einzige. Paulus erwähnt noch andere. Crescens, der nach Galatien gegangen ist. Titus, der wurde nach Dalmatien gesandt, also in eine Gegend, in die Paulus selbst nie gekommen war. Tychikus, den hatte er nach Ephesus geschickt, also dahin, wo die Christen von Paulus selbst nichts mehr wissen wollten. Ja, es gab auch mit Mitarbeitern Enttäuschungen. Leute, die dann zurückgingen, da war Demas. Von diesem Mann musste Paulus schreiben, dass er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und also aus dem Dienst für das Reich Gottes ausgeschert war. Andererseits aber hatte Paulus jemanden als Mitarbeiter gefunden, den er eigentlich schon abgeschrieben hatte. Das war Johannes Markus. Dieser Mann, als er noch jung war, auf der ersten Missionsreise, hatte er zunächst Paulus und Barnabas begleitet. Aber dann verließ Markus die beiden im Bergland Kleinasiens. In dieser Gegend Kleinasiens gab es damals zahlreiche Sumpfgebiete mit viel Malariamücken. Und eines Tages sagte Johannes Markus, ich mach da nicht mehr mit. Er ging zurück nach Jerusalem. Er desertierte. Und Paulus reagierte damals darauf sehr, sehr sauer. Als die Frage aufkam, ob man Johannes Markus noch einmal mitnimmt für die zweite Missionsreise, sagte er nein. Nun schreibt er, dieser Johannes Markus ist mir nützlich zum Dienst. Paulus hatte offenbar gelernt, Menschen nicht zu schnell abzuschreiben. Als ich noch ein Kind war, da sah ich einmal ein Foto von einem Gemälde in einem Buch. Auf diesem Bild war eine Bibel gemalt, die an einer Kette befestigt war. Und schräg dahinter stand Luther. Dieses Historiengemälde aus dem 19. Jahrhundert, es sollte die Situation Luthers im Erfurter Kloster wiedergeben, also kurz bevor Gott die Reformation schenkte. Und dieses Bild, es hat sich mir eingeprägt. Wenig später schenkte Gott dann durch Luther die Reformation. Das Wort Gottes, das im Mittelalter durch die Tradition überlagert war, es offenbarte seine Ungebundenheit. Und wie verhält es sich heute? Hören wir uns um. In der Öffentlichkeit wird die Bibel verlästert und verspottet oder ganz einfach ignoriert. Wahrscheinlich ist es heute noch schlimmer als zu Zeiten Jeremias. Seit über 200 Jahren wird die Heilige Schrift an deutschen theologischen Fakultäten durch die sogenannte historische Kritik zerrissen, zerschnitten. Das hat sich in unserem Land verheerend ausgewirkt. Und es wirkt sich noch so aus. Und so hat es den Anschein, wenn wir um uns herum blicken, als ob das Wort Gottes dem Untergang wesentlich näher ist als dem Überleben. Hinzu kommt in der Öffentlichkeit ein materialistisches, darwinistisches Weltbild, das sich wissenschaftlich nennt. In dieser Sichtweise kommt ein persönlicher Gott natürlich nicht vor. Es könnte einem Angst und Bange werden bei der Frage, wie erreichen wir Menschen, die von solchen geistigen Gefängnissen umgeben sind und geprägt sind? Wie erreichen wir sie mit dem Evangelium? Aber das ist nur die eine Seite. Gleichzeitig hat sich gerade in den letzten 2,5 Jahrhunderten das Wort Gottes weltweit ausgebreitet. Noch nie ist das Wort Gottes in so viele Sprachen übersetzt worden wie heute. Als ich zur Schule ging, da war in China die Kulturrevolution in vollem Gang. Und Mao Zedong erklärte alle Religionen und namentlich der christliche Glaube, er sei radikal auszulöschen. Und heute? Nirgendwo wachsen die Gemeinden so schnell wie in China. Nein, Gottes Wort lässt sich nicht fesseln. Ich weiß noch, als ich als Teenager die Apostelgeschichte las. Da hatte ich, wenn ich zum Ende hinkam, immer den Eindruck, dass dieses Buch doch ziemlich abrupt endet. Man will gerne noch so viel wissen. Wie ging es weiter? War Paulus in Rom? Wie ging es ihm da? War Paulus da noch in Spanien? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber haben wir einmal darauf geachtet, wie die Apostelgeschichte endet? Ja, es ist durchaus abrupt. Aber bitte achten Sie einmal auf das allerletzte Wort der Apostelgeschichte. Ich lese mal den letzten Vers. Und Paulus verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Ungehindert. Das ist das letzte Wort. Sie können sich dieses Wort ruhig einmal in Ihrer Bibel anstreichen. Auch im Griechischen ist es das letzte Wort. Ungehindert. Nehmen wir dies auch mit für das vor uns liegende Jahr. Niemand von uns weiß, was auf jeden Einzelnen von uns zukommt und auch was mit der Gemeinde hier ist. Vielleicht wird manches in unserem Leben drunter und drüber gehen. Nirgendwo ist uns auch verheißen, dass alles in unserem Leben glatt läuft. Aber eines lassen Sie uns festhalten. Genauso wie Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, und jetzt lebt, jetzt regiert, so verhält es sich auch mit dem Wort Gottes. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass dieses Wort untergeht. Niemand, wirklich niemand, keine Macht dieser Welt kann dem Wort Gottes Einhalt gebieten. Denn das Wort Gottes, es ist nicht gebunden. Amen.